Ja, herzlich willkommen zum letzten Panel, dem Schlusspanel der diesjährigen Medientage Mitteldeutschland. Es hat das Thema Potsdam und Pandemie-Berichterstattung auf dem Prüfstand. Ich bin Juliane Paperlein, ich bin Fachjournalistin und beschäftige mich viel mit Medien und mit Marketing und ich habe jetzt die Freude, hier noch durch die letzte Runde zu führen. Ja, das Panel, das hat einen recht plakativen Titel und es geht auch um ein strittiges Thema, nämlich um die Frage, wie gut machen die Medien eigentlich ihren Job? Oder anders gefragt, machen sie ihn eigentlich noch gut genug? Die Frage, die stellen sich nicht nur Medienbeobachter, sondern mittlerweile auch viele Bürger. Die Skepsis gegenüber den Medien, ich sag's mal in Anführungsstrichen, für manche sind das verächtlich auch nur noch die Mainstream-Medien und für ein paar wenige auch noch die Lügenpresse. Die Skepsis ist deutlich gestiegen und die Rolle von Medien als die vierte Gewalt im Staat, die wird zunehmend angezweifelt. Die Frage steht im Raum, nehmen die noch so ihre Kontrollinstanz gegenüber der Politik wahr? Ja, warum das so ist und wie es dazu kommen konnte, dass in einem der Länder mit der größten Pressefreiheit überhaupt so viel Misstrauen gegenüber den Medien gibt, darüber sprechen wir jetzt. Und ich freue mich hier sehr auf die Runde, die wir hier haben. Drei vor Ort und eine Dame zugeschaltet. Und mit Frauke Rostalski fange ich auch an. Sie ist Professorin und Juristin an der Universität Köln, hat promoviert in Rechtswissenschaften und in Philosophie, hat jetzt seit 2018 den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung. Frauke Rostalski ist seit 2020 Mitglied im Deutschen Ethikrat, jetzt auch schon in der zweiten Amtszeit und hat auch ein Buch geschrieben, nämlich über die vulnerable Gesellschaft. Dann geht's weiter. Neben mir sitzt Alexander Graf, seit 2024 Chefredakteur von Übermedien. Er hat Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaften studiert, war freier Journalist für Taz und Zeit Online und ab 2021 Chefredakteur vom Branchenmagazin Medium Magazin. Übermedien, wer es nicht kennt, beobachtet seit 2016 die Medienlandschaft, setzt sich mit der Arbeit von Journalistinnen und Journalisten auseinander und ist unabhängig und werbefrei und abonnementfinanziert. Auf den Punkt kommen wir auch noch. Dann kommt in der Reihe weiter Dr. Justus von Daniels. Er ist einer von zwei Chefredakteuren von Korrektiv. Seit 2015 Investigativreporter von Korrektiv, seit 2019 einer der beiden Chefredakteure. Er ist promovierter Volljurist und hat vorher gearbeitet für Zeit und Tagesspiegel. Auch noch zu Korrektiv zwei Worte. 2013 gegründet als gemeinnütziges Unternehmen und Korrektiv will investigative Recherchen zugänglich machen einer breiten Menge an Menschen, was ja, wie wir letztes Jahr gesehen haben, auch sehr gut gelingt, dieses Jahr. So, und der letzte in der Reihe, Lorenz Marold, Co-Herausgeber vom Tagesspiegel von 2004 bis 2024, der Chefredakteur der Zeitung, Träger des Theodor-Wolf-Preises, vom Medium-Magazin mehrfach zum Journalist des Jahres gewählt und er hat initiiert den Berlin-Newsletter Tagesspiegel Checkpoint, der unter anderem mit dem Grimme Online Award und dem Nova Innovation Award ausgezeichnet wurde. Also wir haben ja eine wirklich gute Runde, um die Themen zu besprechen. Reporter ohne Grenzen, die schauen sich regelmäßig an, wie die Lage der Pressefreiheit weltweit so ist. Untersucht werden 180 Länder und Territorien und Deutschland lag 2024 auf Platz 10, also sehr weit oben. Frau Professor Rostalski, warum haben denn viele Menschen den Eindruck, dass die Medien in irgendeiner Weise gesteuert werden hier in Deutschland?
Ich glaube, dass die Corona-Pandemie eine ganz große Rolle dabei spielt, wie die Medien wahrgenommen werden, dass es auch einen Vertrauensverlust gibt, wobei ich den auch nicht allzu extrem jetzt darstellen wollen würde. Ich meine, die Zahlen sind da. Wir wissen, dass es heute mehr Menschen gibt, die an der Zuverlässigkeit, der Vertrauenswürdigkeit von Presse zweifeln als noch vor einigen Jahren. Aber es ist jetzt auch nicht extrem. Und nichtsdestotrotz denke ich, dass die Corona-Pandemie da eine Rolle spielt, aufgrund der Art und Weise, wie dort Bericht erstattet wurde. Wir haben ja beispielsweise die Studie der Rudolf-Augstein-Stiftung, die da relativ klar gemacht hat, dass doch die Stoßrichtung der Berichterstattung eine gewisse Einseitigkeit hatte, also pro Sicherheit und eher weniger auf den Aspekt Freiheitsinteressen abgestellt hat, dass man auch davon ausgehen kann, dass es bei der Berichterstattung so eine gewisse Schlagseite in die Richtung gab, dass Maßnahmenakzeptanz herbeigeführt werden sollte, was dann etwa auch zu Lasten von Meinungsvielfalt, gerade auch in der Darstellung von Expertinnen und Experten, geführt hat. Ich denke, das ist schon ein Punkt, den wir als Gesellschaft anpacken sollten. Das läuft für mich alles unter dem großen Titel Corona-Aufarbeitung. Da gehört natürlich die Rolle der Medien dazu, nicht nur, das ist ganz klar, aber eben auch die Rolle der Medien. Und ich glaube, das könnte auch wieder mehr Vertrauen herstellen. Das Problem, was ich gerade angesprochen habe, Meinungsvielfalt, das spiegelt sich ja auch noch in anderen Konflikten. Also man könnte ja meinen, dass das mit der Pandemie dann aufgehört hat. Aber jetzt gerade auch wieder im Kontext des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine kann man ja wieder sehen, dass ja doch relativ einseitig Expertinnen und Experten etwa ausgewählt werden, dass das doch sehr breite Meinungsspektrum nicht in dieser Breite dargestellt wird. Und auch das ist etwas, von dem ich davon ausgehe, dass es in die gleiche Richtung geht wie während der Pandemie. Also dass das auch hier wieder ein Faktor sein kann dafür, dass Menschen den Medien, also den traditionellen Medien, weniger Vertrauen schenken.
Sind ja schon ganz viele Punkte angesprochen. Alexander Graf, war Corona so ein Kipppunkt? Würden Sie das auch so sehen?
Ich glaube nicht, dass es ein Kipppunkt war und ich würde auch Frau Rostalski zustimmen. Ich glaube, wenn wir von Medienvertrauen sprechen, müssen wir schon aufpassen, dass wir das nicht einfach so als so ein, oder das sinkende Medienvertrauen, das ist nicht einfach so als so ein Narrativ irgendwie übernehmen. Es gibt ja diese Mainzer Langzeitstudie und da sagen die Autoren eigentlich jedes Jahr, naja, so unglaublich große Veränderungen sehen wir da eigentlich seit Jahren nicht. Also von daher, das ist, glaube ich, erstmal die Grundprämisse. Ich glaube, Corona war kein Kipppunkt, aber man hat da natürlich hat sehr viele Schwachstellen von Journalismus als System, von redaktionellem Arbeiten, von der Art und Weise, wie Journalisten Experten zum Beispiel auswählen, etc., hat es offengelegt. Und das sehen wir tatsächlich in verschiedenen emotional geführten gesellschaftspolitischen Debatten, glaube ich, bis heute im Nahostkonflikt, im Ukraine-Krieg. Die Kritikpunkte ähneln sich da und ich glaube deshalb schon, dass es da Punkte gibt, die damals offengelegt wurden, über die man auf jeden Fall sprechen muss.
Justus von Daniels, wie findet man denn Experten, beziehungsweise wie kommt es dazu, dass dann immer dieselben Experten genannt werden in so einem Kontext wie Corona?
Nee, ich kann jetzt nicht für alle Medien sprechen. Ich kann auch nur sozusagen aus einer eigenen Erfahrung sprechen und bin natürlich auch genauso Zuhörer und Zuschauer wie viele andere auch. Es gibt natürlich, also bei der Pandemie war tatsächlich eine Sondersituation. Insofern, ich würde tatsächlich auch dem Befund zustimmen. Pandemie war ein Problem. Ja? Also auch für die Medien, für die Medienberichterstattung. Ich glaube aber auch, dass sich viele in dieser Medienwelt schon auch Gedanken seitdem machen, was sie denn irgendwie anders machen können. Also ich würde diese Linie nicht so stark ziehen zwischen Pandemie und dann kommt der nächste Konflikt und da geraten alle wieder in dieselbe Falle. Aber wenn Sie jetzt konkret fragen nach diesen Experten, es gibt natürlich ein gewisses Herdenverhalten sozusagen in den Medien und das hat einfach auch ganz viel mit einer Professionalität zu tun. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Experten auf der Welt zu allen möglichen Themen. Und es gibt Experten, die sehen im Fernsehen, wirken die einfach gut. Die können ihre Sätze gut sagen, sie haben eine wiedererkennbare Position. Das kann also links wie rechts, oder ich will jetzt gar kein Schema aufmachen. Das ist wie ähnlich wie bei der Politik. Bei den Politikerinnen und Politikern werden bestimmte Leute gerne eingeladen. Ja, also wenn man eine linke Position haben will, dann lädt man gerne Sarah Wagenknecht ein. Wenn man eine rechte Position zur Ukraine haben möchte, dann lädt man gerne von der CDU, wie heißt der, Herrn Kiesewetter ein, weil die so ihre Sachen sagen, die sozusagen ein Medienformat gerne hören wollen. Also insofern, da finde ich schon, sehe ich auch, dass wir da aufpassen müssen, dass wir uns nicht zu sehr verengen in dieser Experten-Scouting-Frage. Also wen kann man hier noch gut fragen, wer sagt die richtigen Sätze? Das ist aber alles sehr, sehr bezogen auf ein Phänomen, was ich jetzt das Talkshow-Phänomen nennen möchte und eben nicht die vielen anderen Medien. Also wenn Sie sich jetzt im Radio anschauen, wer im Radio interviewt wird oder wer in Lokalzeitungen, in Regionalzeitungen interviewt werden, da ist die Bandbreite dann schon eine ganz andere. Ja? Und da ist auch eine viel größere Differenzierung in den Ansichten oft zu sehen, als jetzt nur in diesen sehr flaggschiffartigen Talkshows, die aber natürlich eine große Aufmerksamkeit erregen. Ja.
Also um bei dem Beispiel Ukraine zu bleiben, da fällt mir schon auch auf, dass wenn, sobald es um Verteidigung geht, doch auch immer dieselben Experten sind und dann aber auch im Podcast, also von wegen Radio, so weit ist dann da der Sprung von TV zum anderen Medium doch nicht. Deshalb vielleicht mal Richtung Zeitungen gefragt. Sie sind ja nicht darauf angewiesen, dass die Leute zuschauen, die müssen ja nur lesen. Also wie machen Sie es bei den Experten? Tauchten bei Ihnen auch immer dieselben auf oder haben Sie als quasi unabhängig von der Quote dastehendes Medium doch noch ganz anders nach Experten gesucht?
Ja, wenn ich den Moment dafür kriegen kann, weil das ist natürlich ein zentrales Thema, war auch für uns lange vor Pandemie schon ein wichtiges Thema, weil die Erkenntnis ist ja, dass in der Tat sehr oft dieselben Expertinnen und Experten zu Wort kommen und das liegt natürlich an der Gedankenfaulheit und Recherchefaulheit auch von Redaktionen. Das heißt also, wenn morgens diskutiert wird, wir brauchen noch einen Politikwissenschaftler, wen nehmen wir denn? Dann kommt garantiert einer und schlägt den vor, der gestern Abend bei Anne Will oder Maischberg oder sonst wo saß. Und wir haben das Problem nicht gelöst, aber wir haben uns dem genähert, indem wir gesagt haben, dass wir in dieser Medienwelt, die schon vor Corona, also ich sage jetzt mal Kölner Silvesternacht war zum Beispiel auch ein einschneidendes Erlebnis, ne, wo man also selbstkritisch sagen muss, da haben viele sehr, sehr schnell abgewiegelt in der Angst, wenn man da irgendwie zu tief reinbohrt, wird es als rassistisch wahrgenommen oder was auch immer. Diese Bereitschaft der Empörung, dass man dem was entgegensetzen muss, ja, also ein Aufruf zur Empörung, der kann aber auch nur funktionieren, wenn man gleichzeitig das fundiert, ja, und eben ging es ja auch schon wieder durcheinander ein bisschen, Sie hatten aus Köln zugerufen, ja, Meinungsfreiheit, aber bei Experten geht es nicht nur um Meinungsfreiheit, so, das muss man schon nochmal unterscheiden und bei der Pandemie gab es, glaube ich, eine relativ große Übereinkunft von vielen Experten, es gibt dieses Virus, ja, das gab aber auch eine Minderheit, die gesagt hat, das gibt es nicht, da muss man irgendwann auch mal aufhören, glaube ich, das als Meinung zu kaschieren, sondern muss zum Wesentlichen kommen und was die Pandemie betrifft, und dann komme ich zu den Experten zurück, wir haben uns das extrem genau angeguckt, ne, im Nachhinein und haben festgestellt, dass über die Medien hinweg die Kritik an einzelnen Maßnahmen sehr viel differenzierter war, als das im Nachhinein behauptet wird. Der Eindruck, den kann man den Leuten ja nicht abreden, aber tatsächlich gab es massiv viel Kritik in eigentlich allen Medien an einzelnen Maßnahmen. Wir haben angefangen, vor ein paar Jahren ein Netzwerk aufzubauen von Expertinnen und Experten. Das funktioniert nur mit Einschränkungen natürlich. Das ist ein weltweites Netzwerk. Das speist sich aus Wissenschaftlern von Hochschulen, Thinktanks, aber auch Stiftungen. Und die Idee dahinter ist eben, dass wir gesagt haben, wir können als Journalistinnen und Journalisten nicht weltweit überall gleichzeitig sein und Experten in allem sein. Das ist ja oft so, wer kann sich heute kümmern um? Das ist der Tod des Journalismus. Und in diesem Netzwerk sind inzwischen mehrere tausend Expertinnen und Experten, die wir auch katalogisiert haben. Das heißt also, wir können relativ schnell in unserer Datenbank recherchieren. Wir brauchen jemanden für das Thema so wie noch, am besten mit der Spezialisierung hier und kriegen relativ schnell raus, wer in der Lage ist, beispielsweise in den nächsten 3 Stunden einen 80-Zeilen-Beitrag zu schreiben, wer kann nicht schreiben, aber ist ein super Interviewpartner, wer kann weder schreiben noch reden, aber hat ein super Netzwerk, das uns weiterhilft. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da kommt es ja oft auf Tempo an, ne? Und wir sind halt dadurch in der Lage, relativ schnell mit relativ vielen Menschen Kontakt aufzunehmen, die auch von uns wissen, denen man nicht erstmal sagen muss, guten Tag, wir sind der Tagesspiegel aus Berlin, sondern die kennen uns, die wissen, dass wir da sind und dass wir sie gelegentlich fragen und können uns dadurch ein relativ breites Bild verschaffen und das auch relativ schnell und das bilden wir auch so breit ab. Das heißt also, wir kuratieren Beiträge, in denen auch mit Namen und Gesicht 2, 3, manchmal 4 oder 5 Expertinnen und Experten auftauchen und die zu diesem Thema ihre Meinung sagen. Und ich glaube, dass das auf Dauer elementar ist, dass wir uns auf diese Art und Weise wichtigen gesellschaftlichen und politischen Themen nähern.
Das ist ja auch ein sehr vorbildliches Beispiel, aber Alexander Graf, ist das Standard? Standard ist das nicht, oder?
Nee, natürlich nicht. Ich meine, der Tagesspiegel gilt ja auch in der Branche sozusagen mit diesem Modell, wo man so ganz stark auf Experten und Köpfe in der Zeitung auch zielt, der irgendwie auch als so ein, ich weiß nicht, ob man es als Vorreitermodell bezeichnen kann, aber es ist zumindest ein sehr eigenes Modell. Ich glaube, es sind schon ein paar wichtige Punkte gefallen. Zum einen ist natürlich die Analysekategorie die Medien. Das ist sozusagen immer ein viel zu großer Fokus, ne? Wenn wir als Medienkritiker uns ein Thema annehmen, bei dem irgendjemand behauptet, die Medien würden dies und das machen, dann kommt man spätestens nach 2 Minuten Recherche darauf, dass es eben nicht so einfach ist. Und gerade beim Thema Expertenauswahl hat natürlich Justus von Daniels auch was Wichtiges gesagt. Was für eine Medienart schauen wir uns hier an? Gerade der Nachrichtenjournalismus, der natürlich vielleicht auch der sichtbarste ist, weil Menschen ihn wahrnehmen im Radio, bei den Tagesthemen, Tagesschau am Abend, der ist natürlich auf Schnelligkeit angewiesen. Und wenn man mal weiß, wie in öffentlich-rechtlichen Redaktionen Gesprächspartner gesucht werden, dann ist es natürlich was, wo irgendwie die naheliegendsten Köpfe abgeklappert werden. Ne? Also von daher, da glaube ich, ist diese, da ist noch ganz viel Nachholbedarf, wie man es schaffen kann, vielleicht so eine ähnliche Datenbank aufzubauen oder einfach eine sehr viel bessere Datenbank zu haben, um diverseren Experten zu kommen. Das glaube ich schon, ja.
Weil das Problem ist ja, hat man immer dieselben Experten, kriegt man ja automatisch auch einen gewissen Bias rein in die Berichterstattung. Also alle reden mit denselben Leuten und Journalisten informieren sich ja in diesen Expertengesprächen und versuchen dann eben darzustellen, wie ist die Lage der Dinge. Und dann ist die Lage eben relativ ähnlich, auch wenn 20 Journalisten für 20 Medien gesprochen haben, wenn es nur 3 Experten waren, dann ist es vielleicht nicht ganz so vielfältig, wie man meinen könnte. Also wie kommt man aus so einem Bias raus?
Darf ich vielleicht noch gerade eine Sache, glaube ich, auch noch irgendwie dazu noch erwähnen, ne, die gerade uns in unserer Arbeit sehr oft auch immer wieder betrifft. Ich glaube, auch die Auswahl oder das Urteil über einen Experten, auch das ist eine redaktionelle Auswahl, die auch nicht zu unterschätzen ist. Ne? Also diese, was ist ein Experte, wer hat wirklich eine Meinung oder wer hat eine Expertise, die nicht nur eine Meinung ist, ne? Weil da würde ich Lorenz Marl unterstützen. Es geht da in meiner Ansicht nach nicht um eine maximale Meinungsvielfalt, sondern es geht um eine Expertisevielfalt. Und mir bringt nichts, einfach einen anderen Wissenschaftler zu nehmen, der irgendeine Meinung hat, die aber letztlich nicht auf einer fundierten Expertise basiert. Und da haben Redaktionen, glaube ich, schon auch eine große Herausforderung, weil natürlich braucht man selbst irgendeine Form von Expertise, um die Expertise eines Experten zu beurteilen. Das ist so ein bisschen so ein Hamsterrad, in dem man sich befindet, aber das ist schon auch irgendwie entscheidend, eine Sache, die wir uns immer stellen, wenn wir sagen, okay, Thema Nahost zum Beispiel, haben wir keine Expertise in der Redaktion, holen wir jemanden rein. Aber gleichzeitig sehen wir halt, dass auch viel Expertise in diesem Bereich selbst oft irgendwie politisiert ist. Und wie entscheiden wir dann ohne die Nahost-Expertise, wer jetzt der richtige Experte ist? Das klingt so ein bisschen banal, aber ich glaube, das ist eine zentrale Herausforderung, in der viele Redaktionen letztlich auch so ein bisschen scheitern.
Also bei uns ist es vielleicht grundsätzlich ein bisschen einfacher, weil wir mehr Zeit haben für Recherchen. Also wir sind ja nicht so tagesaktuell getrieben wie jetzt eine Tageszeitung, sondern wir können tatsächlich sagen, wir widmen uns einem Thema und dann gehen da 1, 2 Reporterinnen und Reporter für einen Monat oder für 2 Monate rein. Das heißt, da ist dann schon bei uns ein Grundsatz zu sagen, wenn ihr Leute sucht mit Expertise, dann lest euch was an und guckt tatsächlich, haben die auch was zu dem Thema geschrieben und dann lest auch mal rein. Ja, also in diese, das sind dann oft wissenschaftliche Beiträge oder Gutachten, die man natürlich auch nicht versteht, aber darüber bekommt man schon ein Gefühl, wer ist da vielleicht auch mal, also wer betritt auch Neuland in einem bestimmten Bereich. Ja, nicht jeder Wirtschaftsexperte, der oft im Fernsehen ist, schreibt auch viel oder forscht viel, weil die verbringen dann sehr viel Zeit im Fernsehen. So, deswegen versuchen wir natürlich auch zu gucken, wer sind die Leute, die wirklich neue Beiträge liefern, also jetzt nicht nur deutschlandweit, sondern auch so ein bisschen europaweit, in die USA, also all das, wo wir so ein bisschen auch eine Kenntnis haben. Wir haben tatsächlich auch einen großen Teil bei uns oder einen Teil in der Redaktion, der russischsprachig ist. Das heißt, auch da versuchen wir sozusagen in den Bereich reinzugehen. Das ist so ein Weg, dem ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Das andere ist eine klare Entscheidung, die wir mal getroffen haben, dass wir gesagt haben, wir sind kein Hauptstadtjournalismus. Wir bewegen uns nicht im politischen Berlin. Wir sind nicht auf der Bundespressekonferenz. Wir zahlen nicht irgendwelche Abos für irgendwelche Partyeinladungen. Das ist nämlich auch eine Sache, die tatsächlich so eine gewisse Faulheit dann auch sichtbar macht, finde ich, wenn man sieht, dass die Leute dann die Informationen immer aus einer ähnlichen Ecke bekommen. Und Berlin ist nun mal voll von Lobbyismus und Berlin ist voll von Agenturen, die auch versuchen, bestimmte Spins irgendwie unterzubringen, die dann auch versuchen, mit den Spins auch die richtigen Personen dann auch gleich reinzubringen. Und wir haben von vornherein gesagt, wir setzen uns dem gar nicht aus und bei uns kriegen alle Leute ein Verbot, dahin zu gehen.
Frau Professor Rostalski, haben Sie den Eindruck, dass den Bürgern, also den Lesern, den Konsumenten der Nachrichten, diese Zusammenhänge, wie gearbeitet wird in den Redaktionen, bewusst sind?
Kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Also, dass sich da so vertiefte Gedanken darüber gemacht wird, wie die Zeitungen oder die sonstigen Medienorgane da ihre Expertinnen und Experten aussuchen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Man nimmt eben das als Konsument, was bei einem ankommt und sieht dann eben, da ist diese Person oder die andere Person. Ich finde noch einen Punkt vielleicht ganz wichtig. Also, in der Tat sollte man Dinge nicht durcheinander bringen. Meinungsvielfalt heißt nicht, dass Meinen alles Mögliche gerade bei einem Experten sein soll. Da ist eine gewisse Qualitätssicherung sicherlich erforderlich. Gleichwohl hätte ich noch eine Rückfrage auch an diese Datenbank, weil wäre es jetzt unter dem Punkt um Meinungsvielfalt, und da habe ich doch alle so verstanden, dass es doch wichtig ist, nicht ganz einseitig nur zu berichten, wäre es dann nicht in so einer Datenbank auch noch relevant, dass man, ich sag mal, gewisse Marker setzt dafür, aus welchem Spektrum eine bestimmte Person heraus argumentiert. Ja, also wenn sie jetzt nochmal die Pandemie, weil das so einfach ist, damit holzschnittartig zu argumentieren oder es aufzuzeigen, diese Situation heranziehen. Man hat einmal Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo man weiß, wenn man die fragt, da kommt eher was rüber, was sich an mehr Freiheit orientiert, und bei dem anderen dann eben vielleicht die stärkere Sicherheitsperspektive. Weil machen wir uns nichts vor. Das sind ja Expertenbefragungen gewesen, wo es nicht bloß darum ging, die jeweilige Expertise abzufragen, also etwa die naturwissenschaftliche, empirische Einschätzung, sondern es wurde ja zusätzlich von den meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch noch eine normative Äußerung erfragt. Das ist dann natürlich auch nicht ganz unproblematisch im Hinblick auf Wissenschaftskommunikation, weil man, wie ich finde, als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler klar machen muss, das ist jetzt meine persönliche normative Wertung als Bürgerin und Bürger, das ist meine Meinung und das ist jetzt meine Expertise, für die ich jetzt vielleicht angefragt worden bin im Hinblick auf naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Aber das, denke ich, ist dann doch etwas, dadurch, dass diese normative Perspektive bei den allermeisten Berichten ja dann doch mit reinkommt, dass man da nochmal klarer auch in so einer Datenbank differenzieren sollte, kriege ich jetzt die Leute aus der Richtung oder aus der Richtung. Weil Sie hatten es gerade gesagt, Ihre eigene Analyse war sehr positiv. Ich kann mich ja auch nur auf entsprechende andere Studien berufen, in denen eben eine stärkere Einseitigkeit festgestellt worden ist. Und deswegen glaube ich, dass da so ein gewisses, ja, eine gewisse Sensibilität und Problembewusstsein wichtig wäre. Und gerade wenn es so was Tolles schon gibt, dann sollte man das vielleicht um diesen Aspekt dann auch noch ergänzen, wenn das nicht ohnehin schon der Fall ist.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Wir setzen dabei stark darauf, dass das Publikum, das wir ansprechen, bereit, willens und in der Lage ist, tatsächlich sich auch zu beschäftigen, das heißt also das zu lesen, was da veröffentlicht wird. Und da werden diejenigen, die das tun, immer auch Hintergründe zu denjenigen finden, die wir da befragen. Das heißt also, das ist tatsächlich ein zentraler Punkt, dass wir darauf hinweisen, welchen Background hat einer, wo kommt einer her, Sie haben es selber erwähnt, zu welchen Themen hat der oder diejenige bisher geforscht. Das ist natürlich elementar wichtig, um selber einschätzen zu können. Und ich sage jetzt mal, es ist ein hohes Wort, aber die mündige Leserin, der mündige Leser soll von uns nicht vorgefiltert Expertinnen und Experten bekommen, sondern sich selber seine Schlüsse daraus ziehen, aus dem, was bestimmte Menschen über ein breites Spektrum hinweg als Erkenntnis zum Besten geben. Und da hilft diese Information nicht nur, sondern sie ist essentiell, um das einschätzen zu können. Also wie belastbar ist diese Information für mich? Also insofern ein extrem wichtiger Punkt. Ich hatte vorhin auch von Schwierigkeiten gesprochen, die sind natürlich mannigfaltig. Also die Karte, die Reporter ohne Grenzen jedes Jahr veröffentlicht, in welchen Ländern eben keine Forschungs- oder Meinungsfreiheit herrscht, schränkt natürlich das Spektrum derjenigen, die in Frage kommen, massiv ein. Ja, das heißt, man muss extrem vorsichtig sein, wenn man sich beispielsweise Ländern nähert und dort nach Expertinnen und Experten sucht, was die Unabhängigkeit betrifft. Ja, also ich sage nicht, dass das die Lösung schlechthin ist, aber ich glaube, dass es elementar wichtig ist, um die Glaubwürdigkeit des Journalismus wieder dahin zurückzugeben, wo sie eigentlich hingehört, nämlich bei denjenigen, die Medien konsumieren. Und die wollen wir in die Lage versetzen, sich bestmöglich selber ein Bild von dem zu machen, was in der Welt passiert oder eben auch vor ihrer Haustür.
Mal ein Thema weiterzuspringen, das wir auch im Titel haben, Potsdam. Korrektiv hatte veröffentlicht den Artikel Geheimplan gegen Deutschland. Die Berichterstattung hat dann zu bundesweiten Protesten geführt. Also das hat richtig viel bewirkt. Als Journalist wünscht man sich das ja eigentlich so, dass die Dinge, die man schreibt, auch Leute wirklich zum Nachdenken bringen. Aber es gab danach auch doch noch juristische Nachspielereien. Unter anderem Ulrich Vosgerau hat sie verklagt. Was hat er denn von diesen ganzen Dingen, also von der quasi juristischen Kritik an dem Artikel, was hat er im Nachhinein wirklich Bestand?
Bei ihm ein Halbsatz.
Gerne auch zum gesamten Artikel, nur es ging ja dann quasi, zuerst wurde diese Recherche sehr hoch gelobt, dann wurde sie kritisiert, auch von Übermedien, auch vom Tagesspiegel, dann gab es noch juristische Scharmützel und beim schnellen Lesen könnte man den Eindruck kriegen, ach, da hat ja eh viel nicht gestimmt, deshalb mal die Klarstellung. Ja.
Genau, das ist tatsächlich so, das ist wirklich auch ein interessantes Medienthema, nämlich sozusagen, wie über ein Ereignis dann auch berichtet wird. Die Recherche ist tatsächlich angegriffen worden von einem der Teilnehmer, von diesem Ulrich Vosgerau, der neulich in einem Interview selber gesagt hat, das wäre das einzige Mittel gewesen, um eine Gegenerzählung zu starten oder anzuleiern, wäre gewesen, irgendeine Art von juristisches Verfahren zu machen, weil er genau wusste, dass man da auch ein bestimmtes Narrativ setzt. Und das hat ja tatsächlich auch teilweise verfangen. Er hat tatsächlich dann also bestimmte Passagen angegriffen in dem Text. Und einen Halbsatz haben wir tatsächlich auch geändert. Das war jetzt also nichts, was diese Recherche in Frage stellt, ganz und gar nicht, sondern das war ein Halbsatz, den er so nicht gesagt haben wollte, weil es ihn als Juristen etwas Schräges, nicht so positives Licht stellt. Das haben wir dann auch geändert und das haben wir auch genauso auch dokumentiert. Aber es ist ein anderes Bild danach entstanden und wir haben das auch mal zusammengetragen. Es gibt dann so Überschriften, die dann sozusagen Berichterstattung über diese Gerichtsverfahren, da steht dann drin, Korrektiv, also Recherche in Frage, Korrektiv muss sich korrigieren. Die Korrektivlüge gab es dann auch in so sehr rechtsgerichteten Medien. Das dürfen die auch sagen, offensichtlich, aber es ist falsch. Und was er sozusagen geschafft hat, war tatsächlich sozusagen ein Narrativ zu setzen, dass die Recherche offensichtlich falsch gewesen wäre. Was natürlich immer wichtig ist und auch vollkommen zu Recht, wir auch zu Recht sehen, dass man sich, dass so ein Text, der so eine Wucht hat, dass der natürlich extrem penibel gelesen wird von anderen und auch nochmal kritisiert wird und dass es darüber auch eine Debatte gibt, das ist ja völlig klar. Das hat uns auch nicht überrascht. Aber diesen Zweifel an der Glaubwürdigkeit einer journalistischen Arbeit zu sehen, in denen man juristische Verfahren anstrengt, von denen man weiß, von denen es eigentlich egal ist, ob sie einen Erfolg haben oder nicht, das hat uns tatsächlich schon ziemlich überrascht und zeigt natürlich auch sozusagen so in die Branche hinein, das ist nicht der einzige Fall gewesen, da gibt es noch ein, zwei andere Recherchen, bei denen das auch passiert, weil wie leicht dann eben so ein Narrativ dann auch verfängt und dann eben die Glaubwürdigkeit an Journalismus, also die Fragen an die Glaubwürdigkeit im Journalismus stellt, die sich eigentlich in diesem Moment zumindest nicht stellen müssten.
Er hat ja auch noch andere Medien verklagt wegen der Berichterstattung über die Berichterstattung so und war damit ja zum Teil auch deutlich erfolgreicher, muss man ja noch.
Aber auch da immer nur auf Wörter hin, ne? Also es nicht, hat sich die Artikel rausgeklagt.
Nee, klein, klein. Aber Lorenz Marold und Alexander Graf, also es gab ja kritische Berichterstattung im Tagesspiegel bei Übermedien. Oh, in Köln gibt es eine dringende Wortmeldung.
Können auch zuerst die Herren. Ich
nee, dann, wenn, direkt melden, dazu, wenn sehr gerne. Nein, direkt dazu okay. Und gern.
Genau, ich fühle mich da ja als Juristin natürlich gleich irgendwie angesprochen. Deswegen wollte ich da auch nochmal meinen Senf zu abgeben. Und zwar aus meiner jetzt Recherche zu den Gerichtsurteilen, die es in dem Zusammenhang gab, war ja das wesentliche Problem, dass viele andere Medien, das haben Sie ja gerade gesagt, den Korrektivbericht aufgegriffen haben und ihn dann in einer Weise dargestellt haben mit Begriffen, mit einem Inhalt, der sich höchstens aus der Zusammenfassung des Korrektivbegriffs ergibt. Und zwar die Aussage, dass es bei diesem Gespräch in Potsdam oder diesem Treffen um die Ausweisung von deutschen Staatsbürgern gehandelt.
Jetzt wird es gerade spannend. Okay, jetzt kurze Frage an die Technik. Hängt das nur kurz oder braucht ihr länger? Weil dann machen
also
wir hier weiter.
Für die Verschwörungstheoretiker hier,
genau.
Das ist keine Technik.
Okay, ich würde sagen, wir überbrücken mal direkt eben mit Herr Marold, wollen Sie mal anfangen mit der Kritik? Und nein, Frau Rostalski ist wieder da, zumindest können wir Sie schon sehen. Können Sie uns hören?
Ja, jetzt weiß ich gerade gar nicht, was passiert ist, ehrlich gesagt. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Ich wollte auch.
Herr Marold vermutete schon Verschwörung, dass es schon Verschwörung ist, dass Sie plötzlich verschwinden. Nein, aber Sie sind wieder da, also los.
So kann man es auch machen. Ja, nee, ich habe gerade sagen wollen, dass dieser Begriff der Ausweisung deutscher Staatsbürger, dass das in der Zusammenfassung des Korrektivbegriffs sich findet, sich aber nicht deckt, was mit dem im eigentlichen Text des Korrektivbegriffs steht. Das soll jetzt allerdings juristisch wohl auch angegriffen werden, weil so viele Medien darauf Bezug genommen haben und dann immer wieder in Gerichtsurteilen ja festgestellt wurde, es ging gar nicht um die Ausweisung deutscher Staatsbürger. Insoweit, als dass eben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja offenbar da eben auch klar gesagt haben, dass das lässt sich ja verfassungsrechtlich gar nicht einordnen. Und mein Punkt, den ich machen wollte, wäre jetzt der, das ist so eine Zusammenfassung, schreibt man natürlich ein bisschen grober als den Gesamttext. Nichtsdestotrotz hatte ja gerade das diese riesige Sprengkraft in der Öffentlichkeit, weil das ja zu Recht eine unheimliche Empörung auslöst unter unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, wenn man hört, dass Menschen mit Migrationshintergrund, obwohl sie eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, ausgewiesen werden sollen. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, rechtlich ja ganz ausgeschlossen, aber alleine dieses Ansinnen, darüber vielleicht zu sprechen, wie man da irgendwie rechtliche Regularien finden kann, das doch zu machen und so weiter, das hat ja diese riesengroße Empörung und auch diese Massendemonstration im Wesentlichen ausgelöst. Und da muss man sich dann vielleicht doch jetzt nicht nur darauf beziehen, dass Herr Vosgerau da zu Recht einige Formulierungen angegriffen hat, sondern vielleicht doch auch ein bisschen an die eigene Nase fassen und sagen, da hätte man vielleicht bei der Zusammenfassung das weniger grobschlächtig formuliert, sodass nicht das Missverständnis in allen anderen Medien, NDR, ARD und so weiter, wer da alles das nachgeschrieben hat, hervorgerufen worden wäre. Gerade weil es ja, das war Ihnen ja sicherlich auch bewusst, eine Aussage ist, die so eine Sprengkraft hat in der Gesellschaft.
Kann ich da ganz kurz als Replik drauf eingehen? Also erstens, es gibt tatsächlich 4 Gerichtsurteile, also 4 Medien oder 4 Artikel oder 4 bis 5, die angegriffen wurden bei, ich weiß nicht, Hunderten oder sogar Tausenden. Also die meisten Medien haben das genau richtig gemacht. Die haben tatsächlich genau auch das so beschrieben, wie wir es auch beschrieben haben. Es ging um die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Das ist bis heute unwidersprochen. Das widerspricht auch, widersprechen weder diejenigen, die da auf diesen Treffen gesprochen haben, noch diejenigen, die zugehört haben, widersprechen dem nicht, dass es bei dieser rechtsvölkischen These von Martin Sellner tatsächlich darum geht, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Ob man das jetzt rechtstechnisch oder juristisch sozusagen als Ausweisung beschreibt oder einordnet, wir haben es tatsächlich bewertet, als Einordnung bewertet, und das ist auch zulässig, das hat auch ein Gericht so gesagt. Da kann man sich drüber unterhalten. Ich würde tatsächlich auch Ihnen zustimmen, wenn wir gewusst hätten, was für eine Wucht dieser Text gehabt hätte, dann hätten wir noch einen Halbsatz dazugesetzt, genau an dieser Stelle, weil es auch nur der letzte Satz war in dem ganzen Artikel, der viel, viel länger war, ja, und in dem wir alles sehr, sehr genauso sortiert haben, wie das besprochen wurde und das eben auch nicht angegriffen worden ist. Also, ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, ich will nur sagen, vielleicht muss man auch ein bisschen muss man auch gucken, was denn kritisiert wurde und wie aus der Kritik dann wieder ein eigenes Thema wird. Ja, und da werden dann auch Dinge wieder zusammengemengt, die eigentlich gar nicht zusammengehören.
Dazu vielleicht noch die Anmerkung, man neigt ja dazu, also Medien neigen dazu zuzuspitzen und das passiert dann immer gern. Man macht die Originalrecherche sehr, sehr sorgfältig, weil man weiß, dass man eben auch dafür verantwortlich ist, dass das stimmt, und die Kollegen greifen es auf und da wird es dann schnell hochgejazzt und das erfolgt gewissen Mechanismen, über die wir gleich noch reden, aber vielleicht genau die Korrektivrecherche noch kurz zu Ende zu besprechen. Also zum Ersten, es wurde nicht grundsätzlich etwas verboten aus dem Artikel, und zum Zweiten, Herr Graf, was haben Sie denn zu kritisieren gehabt? Ging das in dieselbe Richtung oder?
Also mich überrascht es schon ein bisschen, dass das Korrektiv sich sozusagen der Wirkung des Textes nicht bewusst gewesen sein soll. Ich glaube, dass Frau Rostalski da einen ganz wichtigen Punkt anspricht, den wir eben auch zum Zentrum unserer Kritik gemacht haben. Also Journalismus muss sich seiner Wirkung irgendwie bewusst sein, und es gibt natürlich Stilmittel, die ich als Journalist einsetzen kann, um eine bestimmte Wirkung und auch irgendwie Suggestionen nahezulegen. Ich glaube, keiner bestreitet, dass das, was Korrektiv dort rausgefunden hat, was Korrektiv die Veranstaltung stattgefunden hat, dass das was ist, was skandalös ist, was diskutiert werden muss, was uns irgendwie beunruhigen sollte. Aber die ganz bewusste Art, Dinge zu formulieren in dem Text, Geheimplan, Masterplan, auch das Wort Vertreibung kam mir offensichtlich gar nicht vor dort.
Aber das Wort Masterplan schon.
Das Wort Masterplan kam vor, trotzdem ist es nicht so, da kann man natürlich jetzt irgendwie über Semantik sprechen, ne? Aber letztlich war es, stelle ich mir unter einem Masterplan ein Geheimtreffen vor, dass da Menschen konspirativ zusammensetzen und wirklich gemeinsam einen Plan schmieden, den sie umsetzen möchten, eine Gruppe, die sich als festes Ganzes versteht. Letztlich war es da so, dass Martin Sellner, also die Sachen, wie es da geht, diese Remigration, ja, das
Kopf
ist letztlich
der Identitären.
Genau, das ist letztlich, sage ich mal, hat dort den Inhalt seines Buchs vorgestellt, ne, der auch nicht geheim ist. Und das war einer von vielen Vorträgen,
Entschuldigung, aber das ist nicht richtig. Also deswegen, ich würde gerne einfach jeden bitten, diese Geschichte nochmal zu lesen, weil steht es eigentlich ganz gut drin. Das war ein geplantes Treffen von einem Rechtsradikalen, Gernot Möhrig, der selber gesagt hat, er möchte einen Masterplan entwerfen, den der Sellner vorstellt, und dann gibt es eine strukturierte Form der Vorträge, die sich darauf beziehen, also die sich immer auf diese rechtsvölkische Idee der Remigration auch bezogen haben. So, das haben wir genau so auch beschrieben, und da jetzt irgendwie sich zu unterhalten, kann man das einen Plan nennen oder müsste man es eine planerische Veranstaltung nennen? Klar, können wir uns darüber unterhalten, nur wenn Sie selber es sagen, also in der Veranstaltung. Und dann selber darüber sprechen, dass jetzt eine Kommission gebildet werden solle in Zukunft, wie man das dann umsetzen soll. Ja, wie soll ich das denn anders verstehen als bei einem Plan?
Ich glaube schon, also ich würde da schon noch gerne auf den Zeittext noch verweisen, der ja auch ausführlich mit Ihnen gesprochen hat, auch noch mit ganz vielen anderen, die dort beteiligt waren. Ich glaube, dass es schon einen Unterschied macht, ob irgendwie, sage ich mal, zwei Personen von einem Masterplan träumen oder ob sonst irgendwie 15, 20 andere Beteiligte sitzen und davon gar keinen, sozusagen, sich selbst nicht als Teil eines Masterplans verstehen. Und
es waren mehrere Vorträge. Es waren also wirklich sehr, sehr viele, einige Vorträge, und die haben da schon sehr, sehr gut drüber gesprochen. Also insofern, es geht ja auch gar nicht, ich glaube, da können wir uns tatsächlich drüber unterhalten. Ich fand den Text von Übermedien ja auch interessant, ja, weil er tatsächlich auch sagt, okay, hier muss tatsächlich Stilkritik geübt werden, und was kann man sagen, was kann man nicht sagen. Kann man sich drüber unterhalten. Aber ich finde es schon sehr erstaunlich, also es gibt wirklich wenig journalistische Texte, die so auseinandergenommen wurden wie diesen. Und da wird ganz genau sozusagen, kann man jetzt fast sehen, alle paar Monate ein neues Wort rausgesucht, was in diesem Kontext gepasst hätte oder nicht gepasst hätte. Am Anfang gab es die Kritik, dass da das Wort Deportation gefallen sei, was in diesem Kontext nicht gefallen ist. Dann müssen wir uns darüber unterhalten. Dann kommt das Wort Ausweisung, klar, kann man sich auch darüber unterhalten. Dann kommt jetzt das Wort Plan, also war es jetzt eine planerische Veranstaltung oder ein halber Plan oder von ein Plan von 5 Leuten und ein paar haben stillschweigend zugestimmt. Ja, also wir haben deren Worte benutzt, und das ist auch nach wie vor, halte ich es für legitim, dass man... ich glaube, was wir unterschätzt haben, ist, dass vielen Leserinnen und Lesern die Idee, diese rechtsvölkische Idee, nicht bewusst genug war. Wir haben das tatsächlich immer so angesprochen in dem Text, aber wir haben diesen rechtsvölkischen Hintergrund, diesen radikalen Hintergrund, vielleicht nicht genau genug nochmal erläutert oder erklärt, auch was für Bücher, was für Schriften dahinter stehen. Das ist uns im Nachhinein an ein paar Diskussionen auch aufgefallen, also ein bisschen auf die Füße gefallen, dass sie die Dramatik sozusagen dieser dahinterstehenden Idee sich bei einigen offensichtlich nicht so wiedergefunden hat.
Also was die Diskussion ja gut gezeigt hat und auch gerade jetzt wieder zeigt, ist, dass aus solchen Geschichten, die eigentlich sich mit einer Sache beschäftigen, schnell dann eine Diskussion darüber entspinnt über Medien selber. Also Medien beschäftigen sich gern mit Medien selber. Die Frage ist, tut man sich damit einen Gefallen? Also alle haben es breit aufgegriffen, weil sie ja wussten, es klickt gut. Also Herr Marold, wie ist das bei der Themenauswahl? Wie arbeitet man in Redaktionen? Ist es nicht oft so, dass halt die einfache Geschichte gerne schnell hochgejazzt wird, weil sie gut klickt? Und die einfachere war vielleicht zu sagen, ach, Korrektiv hat ja vielleicht gar nicht so gut gearbeitet, als in die Tiefen richtig rein zu recherchieren und zu sagen und einfach diese Recherche quasi weiterzutreiben. Das sind ja dann immer die zwei Wege, die man hat. Man macht in der Sache weiter oder man redet über die anderen.
Also das kann ja nicht das Kriterium sein, ob uns das passt, gefällt oder nicht, sondern Medienkritik wie sie seit einigen Jahren sehr intensiv betrieben wird, halte ich für extrem wichtig. Und ich ärgere mich auch manchmal darüber. Ich ärgere mich auch manchmal, wie sie ausgeübt wird. Aber das Institut ist doch extrem wichtig. Und wir haben ja überhaupt, um mal so einen Generalvorwurf da vielleicht mal vorne wegzunehmen, sehr viele Institute dazu bekommen, die Medienkritik tatsächlich, man sagt ja so schön, üben, weil es nicht immer gelungen ist. Social Media ist zum Beispiel auch so ein Ding, was gab es früher nicht. Da wurde Medienkritik in dieser Form überhaupt, fand nicht statt. Deswegen finde ich, kann das nicht das Thema sein. Das hilft uns allen und das ist auch eine Frage von Glaubwürdigkeit und Transparenz. Ich würde gerne auch selber noch zwei, drei Sachen zu meinem Eindruck sagen, was diese ganze Geschichte von Korrektiv betrifft. Zum einen, ich glaube, es ist nicht ganz richtig, dass ihr nicht von der Wucht der Geschichte vorher, wie soll ich sagen, jedenfalls habt ihr die Wucht erwartet. Ihr habt ja vorab angekündigt den Redaktionen, dass diese Geschichte kommen wird, dass es eure größte Geschichte sein wird für die Planung und so weiter. Das war inszeniert im Sinne von, da kommt was Großes. Das kritisiere ich an sich nicht. Ich sage nur, das zeigt, dass euch schon klar war, dass das als was Großes aufgefasst wird. Was mich, und deswegen hat mich das auch ein bisschen traurig gestimmt, wie das über euch zusammengebrochen ist, so ein bisschen irritiert hat, das war, was auch Übermedien, finde ich, zu Recht kritisiert hat, das war, dass ihr euch eben zu sehr entfernt habt von dem Kern der Geschichte. Ich sag mal, Rechtsextreme und Rassisten wollen, dass Ausländer aus dem Land verschwinden, ist keine Nachricht. So, das weiß jeder. Die treffen sich in Potsdam und wer ist das eigentlich? Kennt keiner irgendwie. Da ist noch der Assistent von irgendeinem AfD-Menschen bei. Ich sag mal so C-Liga der rechtsextremistischen, abgesehen von Sellner. Ja? Das weiß man aber im Prinzip. So, jetzt habt ihr, glaube ich, versucht, das ist jedenfalls mein Eindruck, diesen Mangel an der Geschichte ein bisschen dadurch zu pimpen, indem dann eben zum Beispiel der Bezug irgendwie zur Wannsee-Konferenz gefallen ist, wo die Elite des Nationalsozialismus den Holocaust geplant hat. Das ist ein Bezug, der durch die Erwähnung der Nähe zur Wannsee-Villa explizit da war. Und der hat eben einen Eindruck erweckt und auch eine Erwartung an das, was da tatsächlich passiert ist, was dann zu diesen Massendemonstrationen und dieser großen Empörung führte. Was mich auch irritiert hat, was ich am Anfang dachte, ich ganz kurz, ist ja eine charmante Idee. Man kann jetzt nicht den Wortlaut veröffentlichen, aber man bringt es ins Theater. Ihr habt das ja ins Theater gebracht, als Theaterstück. Und ehrlich gesagt, wir haben eben darüber gesprochen, wie wichtig das ist, live rauszugehen und nicht nur irgendwie digital zu funken, sondern mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, neue Formate zu suchen. Ich fand, diese Recherche war nicht geeignet für das Format. Das kann man mit anderen journalistischen Dingen tun, aber wenn man sagt, es ist so wahnsinnig wichtig und da muss man aufpassen, dass die Republik nicht kippt, weil das war ja genau sozusagen die Fallhöhe, dann kann man es nicht ins Theater bringen und die Dialoge vortragen lassen. Das geht, glaube ich, nicht.
Also ich glaube, wir haben die Wucht nicht erwartet, dann meine ich, wir haben die Wucht nicht erwartet, dass Menschen so viele Menschen auf die Straße gehen. Dass es eine publizistisch große Geschichte war, das war uns schon klar. Und ich würde einmal nochmal widersprechen. Ich glaube, wir sind davon überzeugt, und das ist auch so, das war nicht die C-Prominenz, die sich da getroffen hat, sondern das waren Leute, die im Hintergrund genau diese Art von Arbeit leisten, nämlich die Vernetzung voranzutreiben zwischen der Bewegung, der identitären Bewegung, Martin Sellner, der wiederum sehr stark mit dem damaligen Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek erarbeitet, das ist so ein Verbindungsraum zur AfD hin. Und da kommt dann nicht die C-Prominenz der AfD, natürlich kommt dann nicht die A-Prominenz, aber es kommt eben der direkte persönliche Assistent der Parteichefin einer im Bundestag sitzenden Partei. Und es kommen auch weitere AfD, ein Fraktionsvorsitzender eines Landesverbands, eine Bundestagsabgeordnete etc. Das heißt, das war schon ein Vernetzungstreffen, wo man sagt, okay, das war hier schon mehr als nur ein Retreat in einem Hotel für ein Wochenende und wir hören uns mal eine Lesung von einem Rechtsradikalen an. So, und das eine der Folgen war ja nicht nur, dass Leute auf die Straße gingen, sondern Alice Weidel hat ja zum Beispiel selber direkt eine Konsequenz gezogen. Die hat sofort gesagt, ich trenne mich von diesem Mitarbeiter, weil ich möchte nicht, dass wir damit verbunden werden. So. Wenn das alles harmlos gewesen wäre, dann hätte sie ihn behalten. dann hätten die sich dagegen gestellt. Also insofern, also ich bin von der, ich finde sozusagen die Harmlosigkeit sozusagen jetzt nach vorne zu schieben, finde ich tatsächlich gefährlich. Ich glaube, wenn wir das nicht mitbekommen hätten und wenn das nicht berichtet worden wäre, dann wären wir vielleicht, was den Remigrationsbegriff angeht, vielleicht noch in einer anderen Situation.
Okay. Ja, ganz kurz, im Prinzip stimme ich dir dazu. Ja, also das, die Vernetzer muss man im Auge behalten. Deswegen war die Recherche auch wichtig. Ne? Das hat Alexander auch gesagt. Niemand in Frage, dass das eine richtig klasse Geschichte war, das rauszukriegen. Mir ging es lediglich darum, dass letztlich die Art des Umgangs mit der Geschichte euch geschadet hat, weil ihr so dermaßen auf den Deckel gekriegt habt, dass das ganze Ding in Frage gestellt wurde. Bis hin, dass Weidel ja am Ende dann diesen Begriff der Remigration selber sich zu eigen gemacht hat, ein paar Monate später. Und wenn es dann Remigration heißt, dann heißt es eben Remigration. Da war es ja gekippt.
Ja, Martin Sellner hat sich ja auch noch bedankt jetzt in der ARD-Reportage dafür, dass der Begriff von den Medien so bekannt gemacht worden ist, Remigration. Ich würde jetzt trotzdem hier gerne mal einen Punkt machen an der Blattkritik und kann nur empfehlen, also das eine ist ja, wenn man redet über Texte, es ist ganz oft hilfreich, man liest sie einfach, also wenn Sie nachher nach Hause fahren, vielleicht schauen Sie sich den Text nochmal an, er ist frei zugänglich bei Korrektiv und wie ich finde, sehr lesenswert. Dass man immer zuspitzt, an dem Punkt würde ich gerne nochmal bleiben. Was man ja schon merkt, Social Media hat auch die Art, wie Berichterstattung gemacht wird, verändert. Social Media ist sehr scharf häufig, jeder sagt, was er denkt, in den Worten, die ihm gerade durch den Kopf gehen. Das hat auch schon was mit dem Journalismus gemacht. Man guckt eher, dass man die Überschriften noch mehr zuspitzt und man braucht die Klicks. Und das alles hat ja auch Gründe. Dahinter stehen häufig wirtschaftliche Interessen. Journalismus muss finanziert werden. Ein Standbein ist die Werbefinanzierung. Inwieweit, Lorenz Marold, spielt das denn eine Rolle, die Werbefinanzierung und die Klicks, dass man Themen doch mitunter mehr zuspitzt und überverkauft? Und ich glaube übrigens, man kann in jedem deutschen Medium schauen, wo Geschichten vielleicht mal ein bisschen sehr zugespitzt worden sind, weil der Chef, der für online zuständig ist, gesagt hat, lass noch mal in der Überschrift drehen.
Das war jetzt ein großer Bogen. Und
ja, ich ja musste nur, den jetzt einfach machen, weil die Zeit wegrennt.
Ja, ich weiß. Hat ja auch nur, ich sag mal so, nur zum Teil mit Social Media zu tun. Ne? Das gilt ja letztlich für jede Überschrift, an der jemand feilt, ist die irgendwie gefälliger oder nicht. Also wir stellen fest, dass das bei uns in einzelnen Fällen gehen manche Texte durch die Decke und wir versuchen das zu analysieren und wir finden keinen konkreten Beleg dafür, dass der Erfolg, den wir bei der digitalen Vermarktung haben, unmittelbar damit zu tun hat, ob wir Texte, ich sag jetzt mal, zuspitzen oder nicht. Die Relevanz der Beiträge an sich ist viel wichtiger, also worum geht's eigentlich? Das mag in anderen Medien anders sein, die also auf eine vielleicht bei denen es auch reicht, dass die Menschen die Überschriften lesen. Das ist bei uns und bei vielen anderen, bei der Süddeutschen, bei der FAZ insgesamt anders.
Wir machen viele Menschen Abos. Lesen nur noch Überschriften. Ich glaube, das darf man jetzt auch nicht kleinreden.
Ja, das
die
stimmt.
Flippen schnell durch, lesen die Überschrift, vielleicht noch den Anriss, der auf der Startseite ist und denken sich, auch das reicht.
Ja, aber wir haben natürlich ein bestimmtes Profil, wie andere Medien auch. Und das schließt bestimmte Dinge des Umgangs aus, auch wenn man weiß, dass man damit vielleicht mehr verkaufen könnte. Also, das kann ich für uns sagen und ich glaube, es auch für viele Kolleginnen und Kollegen anderer Medien sagen zu können. Aber ein interessantes Phänomen, das klang eben so an, nämlich Social Media, dass Journalisten reagieren auf das, was bei Social Media passiert. Ehrlich gesagt, was mich am meisten beunruhigt, ist, dass immer mehr Journalisten bis hin in die Chefetagen genau an dieser Spirale mitdrehen auf Social Media. Und das finde ich, ehrlich gesagt, äußerst bedenklich.
Also die redaktionellen Artikel auf Social Media anreißen oder was heißt
das? Nicht die Debatten anheizen auf eine Art und Weise, die wirklich unanständig ist. Also ich habe ein kleines Beispiel aus dem eigenen Beritt. Da wurde ein Reporter von uns, der nach Berichten, dass die Kroaten Flüchtlinge, die aus Bosnien kommen, verprügeln und wieder nach Bosnien zurücktreiben, den haben wir da hingeschickt, darüber zu berichten. Daraufhin wurde er von den Kroaten festgenommen, von der kroatischen Polizei, und es wurde behauptet, dass er Schleuser sei. Und das hat diese schwer rechte Boulevard, das Boulevardmedien Express aus Wien, mit der Überschrift vermeintlicher Journalist des linken Tagesspiegels als Schlepper verhaftet, und die Tatsache, dass er Schlepper sei, wurde auch als Tatsache dargestellt. Und das haben zwei Chefredakteure deutscher Medien geliked, diesen Post bei Twitter. Ja, das fanden die prima. Linker Journalist vom Tagesspiegel von den Kroaten als Schlepper verhaftet. Das fanden die gut. So. Das Ergebnis war, dass Express 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen musste, dass die Staatsanwaltschaft von Anfang an in Kroatien alles niedergeschlagen hat. Und das war für mich ein Kipppunkt. Ich habe die beiden Kollegen auch angeschrieben, die versucht haben, sich irgendwie rauszureden, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht und so weiter. Und da, finde ich, muss die eigene Branche echt aufpassen, dass sie diese Erregungsspirale nicht ständig mitdreht, in dem Versuch, noch Aufmerksamkeit zu generieren über solche Sachen. Das finde ich echt gefährlich und ich glaube, da müssen wir aufpassen.
Weil das war jetzt ein schönes Beispiel für ein etwas extremeres Medium aus dem Ausland. Aber wie gesagt, in Deutschland findet man ja auch viele Beispiele auf anderen Themen.
Zwei deutschsprachige Chefredakteure
haben das geliked,
fanden
genau.
Das
ich
prima.
Meine die Berichterstattung, ja. Frau Rostalski, verspielt man damit immer weiter Glaubwürdigkeit, indem man die Artikel so ein bisschen auch überverkauft in Headlines? Beliebt ist ja auch, wie Tralala irgendwas gemacht hat und dann kommt nicht mal eine Antwort.
Genau. Oder so Überschriften, die immer beginnen mit jetzt, so, dass alle sofort wissen, jetzt muss ich hinschauen oder hinlesen. Ich glaube schon, dass das Reißerische jetzt der Übermittlung der Botschaft nie sonderlich gut tut. Ich habe als Wissenschaftlerin natürlich noch mal eine etwas speziellere Perspektive darauf. Gerade als Wissenschaftlerin, die mit den Medien spricht und als Expertin in bestimmten Bereichen angefragt wird, ist es für mich doch manchmal leidvoll, wenn ich zum Beispiel Texte schreibe und keinen Einfluss auf die Überschrift nehmen kann und dann später meinen gedruckten Artikel sehe und die Überschrift hoffentlich was mit dem Text zu tun hat, aber in jedem Fall nie so von mir formuliert worden wäre und man mir dann sagt, ja, aber so verkauft sich der Artikel dann besser. Ich frage mich dann auch immer so, ob diese Rechnung überhaupt richtig aufgeht. Ja, der Herr vom Tagesspiegel hat es ja eben auch schon angesprochen. Also funktioniert das überhaupt in der Weise, dass man wirklich sagt, nur die Leute lesen das jetzt wirklich. Also weil die merken ja schnell, wenn die Überschrift ganz reißerisch ist und dann kommt ein ganz normaler Text hinterher, sage ich mal. Dass es vielleicht gar nicht dieses Interesse befriedigt, was Sie jetzt vielleicht mit der Überschrift verbunden haben. Deswegen, ich glaube, es ist gleichwohl auch wieder schwierig, zurückzukehren zu einem vorherigen Stil. Da müsste man sich auch untereinander, aber dafür haben Sie ja unter anderem Ihre Medientage, vielleicht einen gewissen Konsens auch schaffen, dass man diese Erregungskultur ein bisschen zurückschraubt. Das Problem mit solchen Kulturen, in Anführungsstrichen, ist ja auch, dass es eine Aufwärtsspirale ist und erstmal kein Ende sieht, also auch das vielleicht als Risiko, das anmahnen sollte, nicht weiter in diese Richtung zu gehen.
Über Medien ist ja jetzt rein werbefinanziert, also ihr habt zum einen guten Überblick, Entschuldigung, rein Abo finanziert, so, ich bin aber schon im Gedanken, bin ich schon bei der Werbung. Also ihr seid rein Abo finanziert, deshalb die Frage an euch, einmal für euch, aber auch als Beobachter der Branche, wenn man die Artikel immer so überverkauft, gefährdet das nicht langfristig auch das Abo-Geschäft? Weil die Leute eben feststellen, ach ja, das, was in der Überschrift versprochen wird, das wird gar nicht beantwortet, aber ich zahle auch noch dafür mit Geld.
Na, ich glaube, es gefährdet vor allem wirklich, jetzt mal ganz die große Keule rauszuholen, wirklich ein Vertrauen in den Journalismus. Das ist ein ganz großes Frusterlebnis. Und ich halte auch das, was wir gerade eben besprochen haben, tatsächlich für eines der größten Probleme des digitalen Journalismus, über das gleichzeitig relativ wenig reflektiert wird in Redaktionen, weil es geht ja nicht nur um die Werbeeinnahmen, es geht ja auch bei Medien, die ein Paid-Modell haben, also sprich mit Abos arbeiten, auch da ist ja die zugespitzte Verkaufe, ist ja dazu da, um Leute hinter diese Bezahlschranke zu locken, ne? Also auch bei diesen Modellen, wie findet das Anwendung? Und ich glaube tatsächlich die Tatsache, dass Medien heute hauptsächlich auf sozialen Medien sozusagen sich ihren Nutzern anpreisen, hat die Art und Weise, wie das geschieht, fundamental verändert. Also Medien haben sich komplett sozusagen den Logiken sozialer Medien angepasst und das tut ihnen nicht gut. Und das betrifft meiner Meinung nach auch seriöse Medien, natürlich nicht so drastisch, wie es vielleicht bei irgendwelchen Reichweitenportalen der Fall ist, aber auch bei Süddeutsche und Zeit findet man natürlich immer, dass man davon ausgehen kann, dass das kontroverseste und polarisierendste Zitat auf der Instagram-Zitatkachel landet, auch wenn der Text außenrum vielleicht extrem ausgewogen ist. Und was bedeutet das? Das Problem ist ja, wie schon gesagt, Leute klicken ja nicht, also es ist nachgewiesen, dass Menschen hauptsächlich durchs Feed scrollen. Die wenigsten klicken auf den Text, die wenigsten schließen ein Abo ab. Das heißt, wenn ich ein Nutzer bin und habe von mir die Inhalte verschiedener Medienmarken in meinem Feed, sehe ich polarisierendes Zitat 1, polarisierendes Zitat 2, irgendwie polarisierende Meinung 3. Das heißt, ich kriege den Eindruck, dass quasi Medien die ganze Zeit immer nur maximal pointierte Takes raushauen, was mich als Nutzer total stresst und nicht gerade dazu beiträgt, dass ich irgendwie Vertrauen in diese Medien finde. Und dann dieses Argument, dass aus Redaktionen dann immer kommt, auch aus Social Media Redaktion, haben Sie den Text überhaupt gelesen? Ich finde das sowas von arrogant und wirklichkeitsfern, ne? Ich kann doch nicht erwarten, dass ich sozusagen als Nutzer von jedem Medium ein Abo abschließe, um dann zu prüfen, ob der Inhalt sozusagen der Verkaufe entspricht. Sondern die Verantwortung liegt natürlich beim Medium, den Artikel so zu verkaufen, dass er auch in der kurzen Nutzungsphase beim Nutzer keine falschen Erwartungen und auch nicht irgendwelche Polarisierungen hervorruft. Und da würde ich mir eine extrem höhere Reflexion wünschen, ehrlich gesagt, in Redaktionen dazu.
Aber ist das realistisch? Weil letztendlich müssen sich ja Medien refinanzieren. Also sowohl Werbeerlöse als auch Abos sind zurückgegangen. Jetzt kommt über Digitalabos kommt jetzt langsam wieder was dazu. Aber auch da flacht sich ja das Wachstum langsam ab. Die Frage ist, kann man sich das halt überhaupt noch leisten? Das ist ja die Hauptmotivation, dass Redaktionen das Gefühl haben und Vertrieb. Und sie können es sich nicht mehr leisten, weniger hart zu verkaufen.
Also ich glaube sozusagen, und es ist falsch verstanden, wenn man das unserer Warte heraus betrachtet. Ich glaube, wenn man es hart verkauft, erzeugt man auch genau das Gegenteil. Also man erzeugt genau das Gegenteil. Man erzeugt Leute, die keine Lust haben, für so einen Journalismus zu zahlen. Wir zum Beispiel bei Übermedien setzen eben darauf, dass wir ja sagen, Leute zahlen für etwas, wenn sie das Gefühl haben, ihre Erwartungen werden erfüllt. Also wenn sie sozusagen das Gefühl haben, ich weiß, was ich da bekomme. Und da sehe ich ein großes Defizit, vor allem auch bei lokalen Medien, dass sie nicht in der Lage sind, den Leuten zu verklickern, was eigentlich sozusagen der Mehrwert ist, den sie bekommen, wenn sie für dieses Medium zahlen. Da wird sich nicht Gedanken drüber gemacht. Stattdessen wird versucht, irgendwie maximal Aufmerksamkeit zu erzeugen und noch mehr Frust bei den Nutzern zu erzeugen. Also das ist, glaube ich, irgendwie ein Dilemma, über das sich die Medien vielleicht gar nicht so bewusst sind, wie es sein sollten.
Ihr habt ja ein ganz anderes Modell. Ihr seid rein spendenfinanziert. Ist das Teil der Zukunft?
Also falls es jemanden im Publikum gibt, der schon mal gehört hat, dass wir auch Staatsgeld bekommen, ja. Wir bekommen auch Staatsgeld für Medienbildungsprojekte, das muss man mal dazu sagen, weil es gibt immer Leute, die twittern das sofort. Das hat aber nichts mit dem Journalismus zu tun, das wissen eigentlich auch die meisten, die sich mit uns beschäftigen. Aber das nur mal vorweg gesagt. Wir haben, natürlich wollen wir auch Aufmerksamkeit generieren. Natürlich will jeder irgendwie eine gute Recherche machen und möchte auch, dass das Relevanz hat, dass das gelesen wird. Natürlich überlegt man sich, wie man das schlau verkauft, aber ich glaube, wir müssen, also das, was Alexander gerade gesagt hat, was ist denn das Finanzierungsmodell von Medien, da können wir nochmal, vielleicht nächstes Jahr nochmal drüber reden, aber es geht, glaube ich, nicht auf die Rechnung, wenn ein Medienhaus denkt, wenn es über Social Media mehr Abos verkauft, dann wird das schon. Das wird nicht. So, und das, worüber wir zum Beispiel nachdenken, ist sozusagen, dass das ganze Konzept von Journalismus und Medien sich wahrscheinlich verändern werden muss. Ja, wir gehen zum Beispiel gerade ins Offline. Wir gehen gerade nach draußen, wir mieten uns gerade ein in kleinere Orte, wo wir ansprechbar sind, wo wir ins Gespräch gehen, wo wir Veranstaltungen machen, wo wir eine ganze andere Art von Mediengestaltung machen, weil wir sagen, es hat sich so verändert, der Markt. Wir sind eben nicht die Sender und dann gibt es irgendwann den Empfänger, sondern wir wissen alle, jeder kann jetzt mittlerweile senden. Ja, dann lass uns das doch mal positiv nutzen. Also, dass die Leute im guten Sinne auch senden und irgendwo ankommen können. Das heißt, kann man sich dann überlegen, ob sich daraus wieder neue Erlösmodelle ergeben. Ja, wenn wir als Medien tatsächlich vor Ort sind und vielleicht sogar auch über den Verkauf von Kaffee oder von Veranstaltungen. Ja, nee, aber auch da wieder eine andere Art von Bezug zueinander schaffen.
Im Podcast-Bereich bei der Zeit zum Beispiel passiert das ja auch schon sehr erfolgreich.
Genau, es gibt ja tatsächlich so mehrere Modelle. Also das heißt, wir müssen komplett umdenken und dieses eindimensionale, wie können wir uns den sozialen Plattformen noch besser anpassen, das wird nicht funktionieren. Es wird Wege geben, wir müssen alle Wege finden, dass wir auf den sozialen Plattformen stattfinden, ja, natürlich. Aber ich glaube nicht, dass wir die Illusion haben sollten, dass wir dauerhaft eine große Zahl an Abonnenten durch gute Überschriften gewinnen.
Okay. Ich möchte mal die Chance nutzen, die Runde zu öffnen. Ah, da geht schon direkt eine Hand los. Wir haben auch ein Mikro im Saal. Die Dame hier vorne. Bitte.
Ah ja, darf ich? Es fühlt sich komisch. Vielen Dank für diesen sehr interessanten Panel. Guten Tag. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Ich finde es ein bisschen dolle gefährlich, was Sie gesagt haben vom Tagesspiegel, so nach dem Motto, ja, Rechte wollen halt millionenweise Leute ausweisen, das weiß doch jeder. Leider nicht. Also sehr viele Menschen haben gar keine Ahnung, was sie einrichten, wenn sie die AfD wählen. Und ich glaube, das war genau der Kern dieser Recherche, also der so viele Menschen berührt hat, weil man dann erst überhaupt realisiert hat, ah, also das steckt dahinter. Und meine Frage ist, als Journalistin fühle ich mich jetzt spätestens seit dem Bruch der Ampel total überfordert mit der Geschwindigkeit, in der die Sachen jetzt geschehen. Und da würde mich interessieren, ob Sie da Empfehlungen haben, wie man damit klarkommt, gerade wenn man versuchen möchte, Qualitätsjournalismus zu machen und auch sorgfältig zu arbeiten. Ich habe fast schon Mitleid mit allen Chefredakteuren, weil dann, also ich habe gar keine Ahnung, wie sie jetzt die Gewichte festlegen, was jetzt wichtig ist und was nicht in dieser Geschwindigkeit. Genau, vielen Dank.
Vielleicht haben wir erst noch Herrn Marold.
Ja, kann ich gerne was zu sagen. Zum einen nochmal, ich komme sofort darauf zurück, das, was Alexander, du gesagt hast, das ist absolut richtig, aber ich glaube wirklich, dass das Gebrüll auf Social Media die letzte Patrone der Medienhäuser ist, die jahrelang ihre Redaktionen kaputt gespart haben und dass diejenigen, die es nicht getan haben, also die Social Media Redaktionen hauen manchmal Mist raus, auch bei uns und überall, keine Frage, aber das ist nicht das Geschäftsmodell und das Prinzip. Wir versuchen dort die Stücke, von denen wir wissen oder ahnen, dass sie bestimmte Leserinnenbedürfnisse befriedigen, rausstellen. So. Und das sind sehr oft übrigens, die in Abos konvertieren, nicht die politischen Stücke oder die Meinungsstücke, sondern es sind lebensnahe Themen oft. Ne? Und wir analysieren dann, was machen die Leute, die beispielsweise über ein Gesundheitsthema ein Abo abschließen, was machen die dann? Wie lange bleiben die drin und was lesen die dann? Und die, die über diese nutzwertigen Themen reinkommen, die lesen sehr oft dann politische Stücke und bleiben lang. Und diejenigen, die über ein Aufregungsthema reinkommen, die sind meistens schon am selben Tag wieder weg und kündigen ihr Abo. Was jetzt die konkrete Frage nach, wie gehen wir also damit um? Also ich habe das Thema Entschleunigung ja auch irgendwie immer auf meiner Agenda, wenn es darum geht, Qualität und Journalismus, weil das Tempo widerspricht oft der Qualität im Journalismus. Wir haben jetzt das Glück, ein bisschen, dass wir ein sehr breites Spektrum haben von Medienangeboten. Ne? Also wir haben früher haben wir eine Zeitung gemacht und haben ein bisschen was ins Internet gestellt. Heute haben wir über 50 verschiedene Medienprodukte. Newsletter, Fachnewsletter und so weiter und so fort. Wir haben beispielsweise die kompletten Arbeitspapiere der Koalition, soweit sie zur Verfügung stehen, in unseren ganzen Fachangeboten komplett analysiert und haben dann den Kern der Analyse versucht, ins Kernprodukt reinzuziehen. Das ist tatsächlich wahnsinnig kompliziert und komplex in so einer Lage. Und natürlich muss man ja irgendwie Dinge auch auf eine Schlagzeile bringen. Aber beispielsweise, ich nehme jetzt mal das Thema Verkehr. Es ist ja alles auch noch nicht durch. Was steht in dem Verhandlerpapier? Da sind das irgendwie 20 Punkte. Die musst du ja irgendwie priorisieren. Und man muss einen Mix machen zwischen dem, was wirklich wichtig ist, aber auch dem, was das Publikum vielleicht erwartet. So. Und ich habe dafür auch kein Patentrezept oder sowas, sondern das ist halt die tägliche Arbeit in Redaktionen, zu diskutieren, und das tun wir jeden Tag mehrfach in verschiedenen Runden, wie gehen wir eigentlich mit den Themen um? Immer wieder. Und wir gehen auch am Abend nochmal ran und ändern es, wenn wir den Eindruck haben, es hat nicht funktioniert, im Sinne von, wir sind der Sache nicht gerecht geworden. Ja. Aber viel anderes kann ich dazu nicht sagen. Und zu der Bemerkung, die jetzt ein bisschen flapsig war, Rechtsradikale wollen halt Ausländer aus dem Land vertreiben, ist nichts Neues. Ich weiß schon, was da gemeint war. Und tatsächlich ist der Punkt dieser Massendemonstrationen, der hat ja auch einen wichtigen Impact gehabt. Und das ist das, was ich so schade fand, dass dadurch, dass es eben diese leichten Unschärfen gab in dem, was wir eben besprochen haben, muss ich nicht alles wiederholen, eine unfassbar wichtige Recherche, die Leute mobilisiert, was ich gut fand, kriegt dadurch wieder einen Treller zurück. Und das ist das, was ich so schade fand, nichts anderes. Und Punkt dazu eigentlich.
Also man sieht, man muss die Balance halt immer halten und gut austarieren zwischen Zuspitzen, Aufmerksamkeit schaffen für die Texte, aber das Rad nicht überdrehen. Eine letzte Frage würden wir angesichts der Zeit noch nehmen, falls es noch eine gibt. Okay, dann bleibt mir nur zu sagen, ich danke erstmal den Diskutanten. Frau Rostalski ist schon weggeschaltet, aber vielen herzlichen Dank, dass Sie alle vier heute hier waren und diskutiert haben.